Heute zu Gast der Gründer und Chef des Zirkus Roncalli, Bernhard Paul.
Diese ganze Comedy-Schiene tötet vieles ab. Jeder, der irgendwann einmal bei einem Kindergeburtstag komisch war, kriegt ein Samstagabend-Show bei RTL, sage ich jetzt einmal. und wird verbrannt. Der kann gar nicht so gut sein. Also deswegen wächst da nichts nach. Und es wachsen schon Leute nach, die kommen dann und sagen, ich bin komisch, ich wollte bei euch als Clown arbeiten. Was verdient man denn da? Da sage ich, schnell raus. Was verdient man denn da, ist die schlechteste Basis für gute Clowns.
Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem mal selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis. Wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen. Und das ist im direkten Marktvergleich dreimal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1.800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR. Zurück zum Podcast. Mir geht's wie Millionen anderen auch. Vor 35 Jahren war ich als kleiner Junge mit meinen Eltern im Zirkus Roncalli und weiß bis heute, dass ich ziemlich fasziniert war, unter anderem von einem Clown, der so Lichter an- und ausgemacht hat. Trotzdem war ich dann all die Jahre nie wieder da, obwohl ich immer eine hohe Sympathie hatte für die Marke und ab und zu fährt man an irgendwelchen Zirkushelden vorbei irgendwo und denkt dann an Roncalli. Und jetzt vor einigen Wochen habe ich samstags im Spiegel geblättert und geguckt, was erscheint so und was haben sie im Heft. Und dann war halt ein Interview mit Bernhard Paul von Roncalli und da dachte ich mir, ah wow, genau das ist es, super Idee, den frage ich jetzt auch mal an. Und als ich dann recherchiert habe, wer Geschäftsführer ist bei Roncalli, bin ich ganz überrascht gewesen, denn der Bernhard Paul ist selber noch Geschäftsführer, aber sein Kollege ist ein alter Bekannter von mir, der Ashkan Malecki. Der war vorher Digitalchef bei Schalke 04 und dann dachte ich mir, das gibt's doch gar nicht, der Ashkan von Schalke ist zu Roncalli gewechselt. Und dann haben wir Kontakt aufgenommen und so war ich dann vor einigen Tagen tatsächlich in Köln im Winterquartier des Zirkus und der Herr Paul, der wohnt direkt nebenan, so ein Haus, das ist ja so eine Art auch Museum, man kommt da rein, das ist wahnsinnig voll mit ganz vielen Sachen, dem Preis, den seine Tochter kürzlich bei Let's Dance gewonnen hat, die hat er da mitgetanzt, aber auch wirklich ganz vielen Erinnerungen und bin da erstmal vor dem Gespräch durchs Haus gelaufen und habe mir da alles angeguckt. Und dann guckt man auf den Hof und da stehen da die Zirkusfahrzeuge, so wirklich jetzt irgendwie in der Winterpause. Und der Bernhard Paul saß extrem entspannt, barfuß am Tisch in einer Kombination aus so Trainings- und Hausanzug und hat so beobachtet, wie ich alles beobachte. Und dann habe ich halt all die Fragen gestellt, die ich natürlich immer habe. Also, welche Art Business ist eigentlich ein Zirkus? Wie kommt man dazu, einen Zirkus zu gründen? Wo kommt das Geld her? Finanziert das einem jemand? Wie groß kann das werden? Was kann man der Marke Roncalli noch alles machen? Wie hat sich der Zirkus entwickelt? Welche Zukunft hat ein Zirkus überhaupt im digitalen Zeitalter? Wie kriegt man Millionen von Menschen jedes Jahr dahin? Welche Städte sind am besten in Deutschland für Zirkusse geeignet? Und. Also das ganz große Lebenspaket von Bernhard Paul von Roncalli. Auf geht's!
Hallo Paul.
Hallo.
Wie wird man denn Zirkusdirektor?
Oh Gott. Da wird man wird geboren dafür. Also es ist, das hängt von vielen Faktoren ab. Man muss an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit geboren werden. Und ich, was für einen Zirkusdirektor unabdinglich ist, was ganz wichtig ist, ich bin geboren in einem kleinen Industriedorf in Österreich, das Wilhelmsburg hieß. Da bin ich geboren. Also schwerer kann man nicht den Anfang gestalten, wie als Kind in Wilhelmsburg von einer armen Arbeiterfamilie dort geboren zu werden. Also schwerer geht's nicht.
Aber dann trotzdem Studium schon geschafft?
Und dann naja, also ich habe nicht gleich studiert, ich musste zuerst die Pflichtschule und die Dings und das Leben kennenlernen, habe mir dann mein erstes Geld als Ministrant verdient.
In der Kirche?
In der Kirche, ich war Ministrant, konnte aber das Confiteor Deo nie ganz auswendig. Ich habe immer Hustenanfälle dazwischen gekriegt, um zu kaschieren, dass ich den Text immer noch nicht kann. Und es war für mich als Kind auch nicht leicht, weil ich war ein kleiner Junge, der rote Haare hatte, aber rot wie Feuer. Also ein seltenes Rot. Und das war natürlich am Land nicht so schick. Rote Haare. Dadurch hatte ich auch Sommersprossen überall und zu allem Glück als Kind schon eine Brille. Damals war, man traut sich den Namen gar nicht mehr aussprechen, aber ich mache es trotzdem, weil es mich fasziniert hat. Damals war Winnetou der Held der Kinder. Indianer und Cowboy spielen war en vogue. So wie ich ausgesehen habe, durfte ich dann nie mitspielen. Weil rote Haare, Sommersprossen, Brille, höchstens als Medizinmann, aber sonst schon nichts. Und dann waren so diese Phasen, die man, und dann kam eines Tages ein Zirkus nach Wilhelmsburg. Wilhelmsburg hatte damals 6.000 Einwohner und der Zirkus wäre normal nie dort zu Gast gewesen, weil es zu klein war für den Zirkus. Das war der Zirkus Rebernick, österreichischer Nationalzirkus, und jetzt ist denn irgendeine Stadt ausgefallen, warum auch immer. Ich gehe in der Früh in die Schule und es standen auf jeder Gasse, auf jeder Straße unzählige Zirkuswagen, in der Früh schon Ding, und da waren alle exotischen Menschen und die haben mich alle so fasziniert, alle Sprachen und alle Hautfarben und alles, das war für mich so fast, ich habe sofort Fernweh gekriegt ohne End. Und dieser Zirkus hat dann aufgebaut und ich habe dann als Kind nach der Schule geholfen, Stühle tragen für die Logen, die Stühle. Und habe mich dann mit den Zirkuskindern natürlich angefreundet, die ich zu Hause eingeladen habe. Und meine Mutter war ganz pikiert. Und so, und der Zirkus war nur 3 Tage in der Stadt. Und ich wollte mitfahren. Und war schon bei den Zirkuskindern im Wagen.
Wie alt warst du damals?
6 war es, war die erste Schule.
Okay.
Und ich wollte mitfahren und die Zirkuskinder haben mich auch versteckt. Aber mein Vater hat es schon gerochen und ist am Ortsausgang gestanden und hat in die Wagen reingeschaut. Und da war ich drin. Hat mich rausgeholt und ich habe den Kindern gesagt, ich komme wieder. Hab Wort gehalten, aber 25 Jahre später.
Das heißt, dann hast du erstmal nach dieser ersten Erfahrung noch ganz normal.
Ihr wusst, das ist es jetzt endgültig. Diese Welt, es waren ja, darf man nicht vergessen, die schönsten Frauen der Welt. Die haben eine Haut gehabt, sowas habe ich vorher noch nie gesehen. Habe aber nicht gewusst, dass die ein Make-up gehabt haben.
Die Artistin.
Es gab ja niemanden in Wilhelmsburg, der sich geschminkt hat. Nur die Apothekerin hatte einen Lippenstift. Sonst niemand. Und die waren geschminkt, die Augen mit künstlichen Wimpern. Das waren die schönsten Wesen der Welt.
Aber trotzdem ist ja dein Leben dann erstmal logischerweise als 6-Jähriger noch in normalen Bahnen weitergelaufen. Also du hast ein Studium angefangen, du hast auch nachher in der Werbung gearbeitet.
Meine Mutter hat gesagt, wenn du nichts lernst, wirst du beim Zirkus enden. Ich habe dann beschlossen, ich lerne nichts mehr, musste aber dann doch und habe dann also die Pflichtschule und da war ich im Internat in Krems an der Donau. Dann später bin ich Hoch- und Tiefbau studieren gegangen in Krems auch und nichtsdestotrotz kam es zum Äußersten, nämlich zum Zirkus. Und ich habe dann 75 beschlossen, also zuerst einmal hat mir jemand gesagt, du, in der Lobau steht ein wunderschöner alter Zirkuswagen. der war von einem Todesfahrer. Und schau mal, ob es den gibt. Und den hab ich auch gekriegt, nur hab keine Ahnung gehabt von Zirkuswagen.
Aber das war doch, also erstmal das Studium und dann hast du ja wirklich angefangen als in der Werbung
zu arbeiten. Parallel dazu. Da habe ich Grafik studiert später mit Manfred Deichs und Gottfried Hellmann. Wir waren alle in einer Klasse.
Also wirklich berühmte Zeichner,
ja? Damals nicht, aber wir haben heute, damals ja. Kohldampf bis in die Haarspitzen gehabt. Also wir mussten uns da beweisen und bewähren. Und da verschiedenste, ich war immer der Aufreißer von Jobs. Und ich war mal durch Zufall war ich bei irgendeinem Heirigen und da habe ich gemerkt, es sind schöne Gewölbe, aber schmucklos. Und habe dem Besitzer gesagt, da gehören Bilder rein. Also wir sind Künstler, wir malen da was rein. Und dann haben wir das vermessen, weil dort malen während dem Heurigenbetrieb war nicht möglich.
Ist eine Gaststätte, ne?
Heuriger ist ein dort ein Weinlokal in Wien, in Grinzing.
Sehr bekanntes, ja.
Ja, ja. Und dann haben wir dort so Holzplatten gefertigt in der Größe der Gewölbe und die haben wir bei mir zu Hause bemalt. Und der Hellmann war damals schon so Künstler und das waren für ihn zu niedrige Gefilde, für einen Heurigen Bilder zu malen. Und da haben der Deichs und ich diese Bilder gemalt und haben signiert mit Hellmann.
Also heißt, du warst schon so ein universal Kunstinteressierter. Musik, Malen.
Man musste überleben. Ich habe Messestände gebaut, alles Mögliche.
Und Werbung gemacht.
Auch.
Also, aber das verschweigst du jetzt, in der Agentur gar
nicht. Nein, es gab, ja, dann war er, später war er dann Artdirektor bei Profil, das ist so wie der Spiegel in Österreich, und dann noch später habe ich ein Angebot gekriegt von einer internationalen Werbeagentur als Artdirektor, und dann war er Artdirektor.
Und wie alt warst du denn, als du dann gedacht hast, okay, jetzt gehe ich da raus, jetzt mache ich Vollgas-Zirkus?
28.
Ach, also schon, okay.
Nein, mit 28 hatte ich den Zirkus schon. Also, relativ früh.
Okay.
Ich war ein Frühreifer.
Also das heißt, wir reden dann von 5, 26 oder sowas so.
Ja, 25.
Dann. Und dann gab es einen Zirkuswagen, den man kaufen konnte. Dann hast du dir den ersten Zirkuswagen gekauft und dann ging es los.
Ja, haben wir gedacht, so, jetzt den stelle ich. Ich habe damals die Waldvilla gehabt in Hütteldorf gegenüber der Fuchsvilla, also der Ernst Fuchs, der Maler. Und habe mir gedacht, diesen Zirkuswagen stelle ich mir in den Garten und da kommt meine Zirkussammlung rein. Da kann ich drin sitzen.
Also du wolltest gar nicht eigentlich einen Zirkus gründen?
Nein, wollte einen Wagen. Und da bin ich drin gesessen und habe mir gedacht, und? Lese meine Zirkusbücher und schaue mir die Fotos an von Zirkussen.
Weil du einfach großer Fan
träume.
Warst.
Und träume. Schau aus dem Fenster, stell mir vor, draußen steht ein Zelt. So, und dann ging der Wagen nicht durchs Tor. Der war zu breit. So, jetzt bin ich auch drauf gekommen, dass der so morsch ist, dass ich meinen Finger mühelos durch die Wand konnte.
Was vom Zirkuswagen?
Ja. Dann habe ich einen Journalisten geschenkt, der den unbedingt wollte. Und kurz darauf habe ich einen anderen gefunden, der noch gesund war. Und jetzt habe ich das Glück gehabt, dass gegenüber von meinem Haus der Campingplatz der Stadt Wien war. Und da habe ich den Campingwart, den kannte ich gut dann. Und da durfte ich meine Zirkuswagen verstecken hinten im Gelände. Und dann waren es zwei, dann waren es drei. Und aus der grafischen Lernversuchsanstalt, meine Schulkollegen, haben dann alle die Wagen bemalt. Da waren Motive drauf und Dinge.
Aber eigentlich als Spaß und deinem Hobby. Das,
ja,
das
und so, was ja, haben wir eigentlich? Hat doch keiner ernst genommen. Und irgendwann habe ich gedacht, jetzt habe ich schon so und so viele Wagen, die sind schön. Warum mache ich nicht gleich einen Zirkus? So, und dann bin ich weg vom Profil und auch von der Werbeagentur und dann stand im Profil, unser ehemaliger Artdirektor ist jetzt verrückt geworden, er macht einen Wanderzirkus. Das hat André Heller gelesen und klopfte eines Sonntages an meine Tür. Und hat gesagt, das finde ich gut, da würde ich gern mitmachen. Und ich habe mir gedacht, Heller, Schokoladen, reich, ist gleich. So, damals war das ja so, wenn in irgendeiner Gasse Fußball gespielt wurde mit dem Fetzenlaberl, also mit dem selbstgebastelten Fußball, dann haben die Gassenjungs gespielt und dann kam der Sohn vom Fabrikanten und gesagt, darf ich mitspielen? Und dann haben die gesagt, ja, du musst zahlen. Und so habe ich mir gedacht, der Heller will da mitspielen, dann muss er was zahlen. Und habe gesagt, ich brauche Uniformen, ich brauche eine Halle, ich brauche vor allem Geld. Und er, alles kein Problem. Hat alles versprochen, aber nicht ein Ding gehalten. Aber da war ich schon losgelöst mit dem Selbstbewusstsein, dass der André Hellersohn der Schokoladenfabrik da mitmacht, bin ich zu meiner Bank, die gerade davor noch Niki Lauda das erste Auto, Rennauto gesponsert haben und habe gesagt zum Dr. Oertl, der mich kannte, weil ich dort mein Konto auch hatte, sage ich, Dr. Oertl, ich mache jetzt einen Zirkus mit Heller. Ja, und? Ja, ich brauche ein bisschen Sponsorgeld. Wir lassen gerade ein Zelt bauen. Oh ja, machen wir schon. Dann ging es aber ernst dazu. Ich brauche Artisten. Dann bin ich mit einem alten Jongleur aus Italien durch Italien gefahren und haben jeden Zirkus angeschaut, um Nummern zu finden. Und da habe ich alle diese legendären Nummern, die es am Anfang gab, die goldenen Menschen und so weiter, habe ich damals engagiert. Und
also du bist einfach sozusagen mehr oder weniger da so reingestolpert, das Geld war dann nicht da, aber du hast dann...
Ja, wir sind mit dem Auto, mit dem Fiat, den alten von dem Jongleur, sind wir durch Italien gereist und haben im Auto geschlafen, weil wir konnten uns so...
Und den Jongleur, den hattest du, kanntest du irgendwie aus Wien?
Das war der Schwiegersohn vom Zirkus Rebenach, den ich als Kind als ersten Zirkus gesehen habe.
Aha.
Ich habe mir dann überall angefreundet mit diesen zukünftigen Kollegen. Naja, auf alle Fälle ist das dann... Aufgrund der ersten Medienmeldungen kam dann der Dr. Nagel, der das Kulturfestival in Bonn im Bonner Sommer immer veranstaltet hat, kam zu mir nach Wien und hat gesagt, ich habe da gelesen, das wird ein neues Projekt, das interessiert mich, weil das mit Kultur zu tun hat und so. Und hat mich engagiert.
Also mit dem Zirkus?
Der Zirkus kann, also ich habe ausgehandelt, wir kriegen den Platz. Gratis. Wir kriegen die Wiederherstellung vom Platz, gratis. Wir kriegen Strom und Wasser, gratis. Und so weiter. Ja? Ich habe das alles ausgehandelt. Nur musste ich in 3 Monaten einen fertigen Zirkus dort stehen haben. Das war natürlich Druckmittel. Und dann habe ich das alles so gemacht und der Heller, zu Weihnachten sollten alle Artisten aus Italien kommen zu mir. Wir besprechen das Programm, das Konzept. Herr Heller erzählt vom Konzept. Alle waren da, nur Herr Heller nicht. Ich rufe an bei ihm, seine Haushälterin, so, Batschlinka, wo ist denn der Herr Heller? Herr Heller Urlaub! Und ich stehe da mit halb Italien, mit der Zirkuswelt und habe dann aus dem Stegreif Roncalli erfunden. Ich habe gesagt, wie es wird.
Erzähl doch mal, wie du auf den Namen Roncalli gekommen bist, weil es war ja sozusagen auch eine Marke, die du erfunden hast.
Das war der Heller.
Ah, okay.
Also es war so, da war Peter Hayek, der damals im Fernsehen den Apropos Film, so eine Serie gehabt hat, und war auch ein Freund von mir und wir sind gesessen und haben gesagt, wie nennen wir das Kind? Und da habe ich gesagt, ja, es sollte nach Zirkus klingen. Und da haben wir alle irgendwas in den Ring geworfen. Und gesagt, es soll so klingen wie Sarasani. Auf jeden Fall ein bisschen italienisch. Und so. Und das muss... leicht zu merken sein und so weiter. Und dann sagte Peter Hayek, ich habe ein Drehbuch geschrieben, das heißt Sarah Roncalli, Tochter des Mondes. So, das ist gut. Der Heller, ja, Roncalli ist richtig. Nehmen wir. Gut, jetzt hieß das Ding Roncalli. Roncalli war aber der bürgerliche Name des Papstes. Johannes der 23.
Der damals im Amt war?
Nein, nicht mehr. Er war schon gestorben. Ja. Aber die Leute haben ihn nur im Kopf gehabt. Und jeden, wo ich gesagt habe, Zirkus Roncalli, habe ich schon gehört. Das heißt, der Zirkus war schon berühmt, bevor er noch existiert.
Weil ihr diesen cleveren Trick gemacht habt, den Namen des Papstes zu nehmen.
Dann, also Fußnote der Geschichte. Also ich habe alle Nummern ausgesucht, habe es gebracht und es war ein Riesenerfolg, die Zusammensetzung dieser Nummern. Und der Heller nach kurzer Zeit hat quasi den Zirkus zerstören
wollen. Also lass gar nicht so lange über den sprechen. Ich meine, ihr habt euch ja dann immer getrennt. Das ist ja dann immer auseinandergegangen.
Ja.
Und hast du den Zirkus alleine übernommen?
Nicht übernommen, es war immer meiner.
Aber auch die Anteile und
nee, so. Er hat keine Anteile gehabt.
Okay.
Er hat das Drehbuch geschrieben, unter Anführungszeichen. Das es nicht gab.
Aber das heißt, ihr hattet diesen Auftrag in Bonn? damals, von dem du erzählt hast?
Also das war der erste Standort. Der Zirkus wurde geboren in Bonn auf der Hofgartenwiese. Mhm. Und dort haben wir das erste Gastspiel, das ein rauschender Erfolg war. Das Feuilleton hat sich überschlagen. Es gab eine eigene Sonderausgabe der Süddeutschen in Farbe, der Beilage. FAZ hat eine Sonderbeilage gemacht und so. Das war damals eine Sensation.
Aber es gab dann ja auch trotzdem, selbst in der frühen Phase, Momente, wo es dann wieder kurz vorm Ende stand, als irgendwie ihr wieder kurz vor der Pleite standet.
Ja, das war... Es gab in München dann den richtigen Durchbruch und da war der Streit zwischen uns endgültig und wir haben uns verabschiedet, das heißt er. Und ich habe dann allein weitergemacht und er hat aus dem Background immer versucht, mir zu schaden. Er hat Anzeige gemacht bei der Krankenkasse, dass ich die Krankenkasse nicht gezahlt habe und die wollten mit einem Pfänden. Da war dann im Winter die Geschichte, wo ich den Zirkus versteckt habe. Also wir standen in Wien vor dem Museum des 20. Jahrhunderts. Und dann kam, ich hatte einen Anwalt, der hat gesagt, pass auf, du kriegst einen blauen Brief, mach ihn nicht auf. Da stand drin, dass am so und so führten die Versteigerung des Zirkus Roncalli stattfindet. Den Brief habe ich nie aufgemacht, das heißt, ich habe es nicht gewusst. So, und jetzt stand der Zirkus da und der Anwalt hat mir gesagt, am so und so führten musst du den Zirkus in der Nacht verschwinden lassen. Am nächsten Tag wollten die den versteigern und da war nichts mehr. Und dann sagt das Gesetz, dann hat man 6 Monate Zeit für einen neuen Termin und dann müssen wir zahlen. So, und die 6 Monate habe ich das gerade auftrieben. Und damit war Roncalli gerettet.
Okay, und dann hast du angefangen, also jetzt wieder quasi bei Null, mit ein paar Wagen und einer Marke und ein paar Artistenkontakten, das aufzubauen.
Ja, ich habe dann 77er Österreich-Tournee gemacht.
Aber was also eine Tournee heißt, du hast dir überlegt, wo kann ich jetzt hinfahren?
Ich habe ein neues Programm gemacht, eine neue Tournee und allein. So.
Aber erklär mal, wie das so ist. Also du fragst dich ja irgendwie, wo fahre ich überhaupt hin? Also ich meine, es gibt ja zig Orte.
Ja, muss man aber gucken. Da ich ja Österreicher bin, Österreich kenne, habe ich genau gewusst, Linz, Graz, den und so.
Und dann gab es überall auch Plätze, dann muss man ja vorher anrufen, fragen, ob man Platz haben kann?
Ja, das kennt man. Das ist jetzt kein Hexenwerk.
Also das heißt, du kennst in allen Städten so die Orte, wo man Zirkus aufbauen kann?
Ja, es gibt ja meistens den Volksfestplatz oder sowas. Das ist ja, muss man nur schauen, wann er frei ist und so. Also das war nicht so schwer, aber Ende dann des Jahres war ich auch am Ende, weil das war
anstrengend.
Boah, nicht nur anstrengend, sondern es war teuer und es war Dings. Dann habe ich gesagt, so, das macht keinen Sinn durch das kleine Österreich mit die drei großen Städte und ansonsten kleine, so ein Wanderzirkus durchzuschleppen. Dann bin ich nach Köln ins Stollwerk, das war die Schokoladenfabrik in der Südstadt, und da habe ich dann eine Halle gemietet und habe mir gedacht, jetzt mache ich es richtig.
Warum in Köln?
Es hat sich so irgendwie ergeben, weil wir haben in Köln gastiert. Deswegen habe ich einige Freunde gehabt von der Zeit. Aha. Also wir haben in Köln Gastspiel gehabt, 76. Und haben wir gedacht, Köln ist gut, rein vom Instinkt. Und dann sind wir nach Köln gegangen, im Stollwerk haben wir dann, da waren so Hallen, wo überall geprobt wurde, Papp hat probiert gerade, die waren in den Startschuhen und solche Sachen. Also da war schon so ein bisschen Kulturszene auch. Und dann haben wir den Zirkus fertig gebaut, weil der war ja nicht fertig, der war so halb und alles und überhaupt. Und dann neues Programm zusammengestellt, das habe ich dann genannt, die Reise zum Regenbogen.
Du warst ja selber auch Teil dessen. Du hast ja dann, wann fing denn deine Karriere an, dass du auch selber als Clown und als...
Das war schon vorher. Also ich habe auch zum Teil Geld verdient, um dass es dann weitergeht, wo ich dann in Kaufhäusern in der Kinderabteilung Clown-Nummer gemacht habe und so. Also ich habe überall, wo es geht, ich habe dann auch das Plakat noch selber gezeichnet und oder. Also überall, wo es ging, habe ich Geld verdient. Versucht, da drüber zu kommen. Naja, und dann im Stollwerk wurde das fertiggestellt. Und dann hat uns der Bürgermeister gesagt, ihr steht am Neumarkt. Seitdem stehen wir am Neumarkt. Ah. Alle 2 Jahre.
Aber erklär mal so ein bisschen, wie man so einen Zirkus... Du hast es ja schon auch geschäftlich denken müssen. Ich meine, es gab ja keine Sponsoren.
Ja, ich hab manchmal ja Glück und Segen gehabt und wir haben da gespielt am Neumarkt und kam Alfred Biolek und hat gesagt, ich will euch engagieren für Pius Bahnhof.
Bekanntes Fernsehen noch damals.
Ja. Und da war auch die Kessler-Zwillinge und da waren alle möglichen wunderbaren Menschen. Und wir haben dann das, waren der rote Faden durch dieses Programm, Pius Bahnhof. Und wir standen da in Köln und es war gerade so, dass der Zirkus Barum, also wir haben als nächste Stadt Düsseldorf festgelegt, haben angesucht. Barum hat prozessiert, nein, ich habe einen Vertrag, 3 Monate vor mir und 3 Monate nachher darf kein Zirkus gastieren. Jetzt ist das aber gegen das Kartellgesetz. Und ja, prozessiert. Das hat aber ein bisschen gedauert. Und Gott sei Dank war dann Pius Bahnhof und wir waren sowas von ausverkauft und haben verlängert, 3 oder 4 Verlängerungen, jedes Mal 3 Wochen. Wir sind da monatelang in Köln ausverkauft gestanden. Und als wir in Köln weggefahren sind, waren wir schuldenfrei. Und das werde ich dem Kölner Publikum nie vergessen. Es war unglaublich.
Hast du dir so die Ticketpreise einfach ausgedacht? Also wie so ein Preis zustande kommt?
Ja, so einfach ist es nicht. Sondern man informiert sich, was kosten die anderen Zirkusse, was kosten gleichwertige Veranstaltungen, was kann man verlangen und, und.
Was, wie viele Zirkusse gibt es denn eigentlich heute noch?
Es gibt noch den Zirkus Krone, dann gibt es noch einen Zirkus Knie, aber nicht den Schweizer, den eigentlichen, sondern einen Ableger. Und dann gibt es noch Flickflack, der ist aber so Horschauf am Zirkus vorbei. Das ist eher eine Stuntshow mit Motorradkugel und Rammsteinmusik und so. Ist ein Weg, den man gehen kann, aber nicht meiner. Krone ist nach wie vor mit Tieren, Raubtiere und alles. Und ich war der Erste, der gesagt hat, bin der erste tierfreie Zirkus.
Das kann man erst viel später, ne?
Ja.
Aber sag mal, so Sarasani und diese bekannten Namen, die gibt es alle nicht mehr?
Alles zu. Es gab früher Zirkus Busch und Zirkus Sarasani und Zirkus Althoff. Die gibt es alle nicht mehr. Alle zu.
Haben alle aufgehört?
Ja.
Weil es wirtschaftlich sich nicht mehr lohnt?
Ja, oder wie auch immer. Jedenfalls, irgendwie sollte man schon langsam ein Marketingkonzept haben in der heutigen Zeit. Da hat sich ja viel geändert. Wie wir angefangen haben, haben wir noch einen Kassenwagen gehabt, voller ausgedruckter Tickets. Und das waren so Blöcke. Und da hat man das als Computer. Also da gibt es prinzipielle Unterschiede.
Also
das Internet war noch nicht erfunden.
Ja, okay, logischerweise. Das heißt, dann habt ihr da irgendwie langsam angefangen, Wagen für Wagen oder dann immer neue Shows, neue Artisten kennenzulernen, neue Städte zu bereisen. Das ging dann über viele Jahre.
Es gibt uns bald 50 Jahre in 2 Jahren.
Und Durchbrüche waren, so wenn ich habe das versucht in der Vorbereitung zu lesen, irgendwann gab es eine erste ARD-Show oder eine Serie über euch.
Es gab eine Fernsehserie, Studio Hamburg hat die gedreht für die ARD. Da war noch Inge Meisel, hat noch mitgespielt und so leid. Und Eddie Konstantin.
Ja, habe ich gelesen.
Ja, es gab immer wieder so Dinge. Es gab dann auch einen Film, wo ich mitgespielt habe. Oder mehrere sogar. Und. Also ich war ständig elektrisch und aufgeladen.
Aber konnte man da mit dem Zirkus als Sicht damals denn Geld verdienen? Also war das ein gutes Geschäft?
Die Butter war am Brot.
Heißt? War okay.
Okay.
Und dann hast du dir aber dann schon auch kaufmännisch drüber nachdenken müssen. Also musst du dir überlegen, was kann ich mir für Artisten leisten?
Ja, habe ich ja immer gemacht. Also ich habe mir schon überlegt, wie, was, wo. Also ich meine, andere hatten den dreifachen Salto mit was ich was alles und so mit 17 Leute aus Spanien und die haben ein Vermögen gekostet. Und ich hatte dann Pick mit seinen Seifenblasen aus der Kleinkunstbühne in der Schweiz. Aber der hat 10-mal mehr Erfolg gehabt wie die dreifache Salto Mortale.
Was macht so einen Artisten aus? Also woran erkennst du
das? Das muss man wissen. Also ich sehe sowas. Damals hat mir Emil Steinberger den Pick empfohlen. Ich habe mir dann angeschaut und gesagt, boah, super, den nehmen wir. Und daraus wurde auch eine große Freundschaft bis zum heutigen Tag. Aber der Pick, der ist heute noch im Hinterkopf bei den Menschen.
Aber das heißt, du siehst eine Nummer und denkst dir, okay, das ist eine Produktionskosten.
Es gibt ja Talentscouts. Es gibt Leute, die entdecken Sänger oder Künstler und das ist halt wichtiger als alles andere. Man muss das Talent erkennen oder die Möglichkeiten, die man hat.
Und wo kommen heute Leute her, die im Zirkus auftreten? Also was haben die, machen die vorher? Wo üben die sich?
Mittlerweile bin ich viel auf der Suche in Lateinamerika oder wir hatten jetzt einen aus Chile, einen Clown und wir haben Pleite. Also, man, es war eine Zeit, wo es absolut notwendig, dass man russische Artisten hatte, weil die waren von der Leistung unheimlich toll. Jetzt ist es mittlerweile nicht einfach, russische Artisten zu engagieren. Und ich gehe jetzt immer mehr nach Kuba und Chile und solche Länder. Dort gibt es Artisten, die machen unglaubliche Sachen.
Und das einfach lernen die, weil sie dazu Lust haben. Da gibt es ja keine Schulen für oder keine
Doch.
Akademie. Doch, aber in Deutschland nicht.
In Deutschland gibt es in Berlin eine Schule, aber da ist noch nicht groß was rausgekommen. Weil, ich sage jetzt einmal eins, der größte Feind der Kreativität ist die Bürokratie. Und davon haben wir in Deutschland genug.
Was sind denn beim Zirkus die wichtigsten Nummern? Also Tiere gibt es ja nicht mehr, war das am Anfang wichtig?
Wichtig ist eine Nummer, die Erfolg hat. Aber, also, was wurscht, ob der jongliert oder Seifenblasen bläst oder sonst irgendwas
macht. Aber was ist denn das Programm? Also wenn du so ein Programm zusammensetzt, was sind die Bestandteile? Also Clowns, Artisten?
Da gibt es keine Regel. Man muss das im Gefühl haben, dass man sagt, es muss immer heiß-kalt oder positiv-negativ. Wenn ich irgendwas engagiere, muss ich einen Gegenpart haben. Also nach einer total spannenden Nummer, wo man Schweißen aus den Händen hat und Angst hat, und boah, dann ist die vorbei, dann muss ein Clown kommen, um das wieder zu entspannen. Diese Misch, das ist wie beim Kochen. Ich muss die richtigen Zutaten zusammensuchen und dann ein Programm draus machen.
Okay, dann machst du jetzt ja dann regelmäßig alle Jahre.
Nach 45 neu. Jahren.
Weißt du, wie es geht?
Habe ich immer noch das gute Gefühl dafür.
Und ist mal irgendwas schiefgelaufen? Also bei irgendwas, bei den Artisten oder so?
Eigentlich nicht.
Echt nicht? Und das ist aber bei dir alles Bauchgefühl. Also hast dann der Clown kannst, der Artist kannst und dann nimmst du die. Und dann guckst du die Honorare.
Ich schau mir das an und je nachdem, was ich dabei verspüre, je nachdem werde ich tätig.
Das heißt, du reist auch nach wie vor um die Welt und guckst dir überall Künstler.
Ja, aber nicht, sage ich jetzt, so Monte Carlo, weil dort sind alle die Artisten, wo man eh schon weiß, was die machen und dass die gut sind oder so, sondern irgendwo, ich entdecke gerne nach wie vor.
Oh, und aber das Zirkusbusiness als solches, ich meine, das ist ja jetzt ja die Show selber und dahinter ist ja auch eine Wahnsinnslogistik und Infrastruktur.
In Deutschland ist das Zirkus Business irgendwie scheintot. Das Einzige, was jetzt sie bewegt, ist, dass jeder glaubt, einen Weihnachtszirkus machen zu müssen. Es gibt selbst im kleinsten Dorf gibt es nur den Vöcklabrucker Weihnachtszirkus, den ersten oder zweiten und überall Weihnachtszirkus, Weihnachtszirkus, Weihnachtszirkus. Und die nehmen jeden Artisten, den sie nur kriegen können, weil es gibt gar nicht so viel, was die brauchen.
Aha.
Nur das ist ein bisschen zum Teil aus der Not die Tugend und da sind manchmal Programme dabei, die, sage ich mal, unter dem Bibelzitat, viele fühlen sich berufen, wenige sind auserwählt.
Aber beschreib doch mal, wie du es hinbekommen hast, dass du Roncalli oder ihr das dann jetzt doch auf ein gewisses Niveau bekommen habt. 250.000 Tickets, sagt hier gerade der
Geschäftsführer.
Der Geschäftsführer, genau. 250.000, das machst du ja nicht mal eben so. Also da musst du ja schon irgendwie...
Wir haben mehr als die Rolling Stones.
Ja, in Deutschland zumindest. Ah.
Ja, ja.
Und wie viele Shows sind das dann? Also das passen ins Zelt, passen so 1.000?
Also in der Woche sicher 7. Wir haben auch mal am Wochenende 3 Vorstellungen, Samstag und Sonntag, je nachdem.
Aber das Zelt, da passen so 1.400 Leute rein und 1.500?
Ja.
Das ist, war das schon immer so die Größe des Zeltes, mit dem wir gereist sind?
Ich wurde nie größer. Also das Bestreben, der größte Zirkus der Welt, um am Zelt gemessen zu werden, das war nie mein Ding.
Aber es ist,
ich wollte immer der Beste sein.
Aber wäre es nicht wirtschaftlich sinnvoll, dann noch mehr Plätze zu haben, dann könnte man noch mehr Tickets verkaufen?
Ja, aber dann musst du es auch verkaufen. Umso größer das Zelt, umso schwerer kriegst du eine Stimmung rein. In so einer riesigen Halle ist ein poetischer Clown zum Beispiel verkommt.
Also Poesie geht nur in kleinen Hallen, sagst du?
Nicht, muss nicht klein sein, aber die richtige Größe. Zu groß, also wenn ich aus der letzten Reihe den Clown nur 2 Millimeter groß sehe, dann sehe ich die Mimik sicher nicht.
Wie machst du das, dass ihr die Tickets verkauft? Also über die Jahre gab es ja sehr viel sozusagen PR. Du bist ja auch sehr sichtbar selber als Unternehmer und Gast im Fernsehen, in Shows. Und dann gibt es immer wieder auch, weiß ich nicht, von Cobra 11 habe ich gesehen, bis hin zu anderen Sendungen, wo ihr auftaucht. Also das ist irgendwie, das gibt's. Aber macht ihr auch richtiges Marketing, wo ihr dann versucht, Tickets...
Also ich muss ehrlich sagen, es ist nicht so, dass wir jetzt denen allen nachrennen und sagen, bitte nehmt's uns, sondern es ist Gott sei Dank so, dass wir Anfragen kriegen.
Von Städten?
Von Sendern, von Institutionen, okay. Alles mögliche. Wir waren jetzt zum Beispiel, es ist ja jedes Jahr in Kitzbühel, das Hahnenkammrennen, ein Riesenevent immer mehr geworden, mit drumherum jede Menge VIPs, die da herumrennen. Und wir haben das Angebot gekriegt, Lilly, dass die dort auftritt. Es gibt ja dort auch so...
Deine Tochter? Ja. Die auch Artistin ist,
ja. Ja, und andere Roncalli-Programm, ein paar Artisten von uns. Und wir haben in diesem großen Festzelt, wo dann die Partys sind, sind wir aufgetreten. Und solche Sachen kommen dann zu uns. Also wir gehen nicht hin und betteln, sondern wir...
Aber verkauft man rein über solche Auftritte und über PR 250.000 Tickets oder muss man da auch wirklich sich überlegen, ich komme in eine Stadt, wo klebe ich was hin, mache ich irgendwie, kaufe ich irgendwie Radiowerbung oder...
Das ist so individuell. Aber wenn du ganz einfach immer wieder gute Sachen machst, dann mit der Zeit, ich sage jetzt mal, wir haben zum Beispiel Programme gemacht auf den Kreuzfahrtschiffen. Da gibt es ja riesen
bei meinen Schiffen
Theater. Ja. Und da haben wir sechs zugleich gemacht, sechs Schiffe zugleich mit Programm. Und das fahren dann so und so viel 100.000 Leute in der Zeit. Mit dem Schiff. Und die hören dann immer Roncalli. Du musst dich schon in Erinnerung rufen. Deswegen haben wir das angenommen auch. Und haben gesagt, ja.
Das heißt, also so richtig Marketing oder Werbung machst du eigentlich nicht? Du kommst immer
hin? Doch, machen wir auch. Aber anders, als man sich das vorstellt. Also nach wie vor unverzichtbar sind Plakate. Weil du bist in einer Stadt und du wirst immer wieder dran erinnert. Du fährst durch die Stadt und hast an bestimmten Punkten hast du dann ein Plakat hängen. Und da sagst du, wann kommen die? Da und da. Das ist eine Geschichte. Dann gibt's Radiointerviews mit uns oder Fernsehmagazine oder in Filmen. Ich habe auch in Filmen mitgespielt. Und also immer wieder punkten wir. Aber nicht jetzt so mit Mediengeilheit, sondern mit Dingen, die zu uns passen.
Zu Lea Kramer muss ich eigentlich nichts mehr sagen. Sie ist eine der inspirierendsten Frauen der deutschen Digitalwirtschaft. Sie war schon häufiger hier im Podcast. Sie hat ihren eigenen Podcast Fast and Curious. Und weil sie am Ende selber sagt, es gibt zu wenige Lea Kramers. Es gibt auch zu wenige CEOs in DAX-Konzernen. Die Frauen sind übrigens nur eine von 40. Damit sich das ändert, weil das Lea ein Anliegen ist, hat sie neben all ihren Aufgaben die 10 More In Akademie gegründet oder ein Online-Programm aufgesetzt, explizit für Frauen, die da ihre Führungsfähigkeit, ihre Führungskräfte entwickeln sollen. Sie hilft dabei ganz aktiv. Es geht um 6 Wochen, einen 6-wöchigen Online-Kurs, der jetzt im Mai wieder startet, den ich euch Hörerinnen ans Herz lege, hier im Namen von Lea. Guckt euch das an. Man braucht lediglich 2 Jahre Berufserfahrung, unabhängig vom aktuellen Arbeitsumfeld, in dem man sich befindet. Es ist sowohl möglich als Angestellte, als Selbstständige, als Gründerin in Elternzeit. Und man muss auch noch gar keine Führungsverantwortung haben aktuell. Man muss sich nur für das Thema interessieren und weiterkommen wollen. Dann ist 10 More In der richtige Ort. Schaut euch bitte im Netz natürlich vor allen Dingen an, aber auch gerne bei uns beim Festival am 7. und 8. Mai ist 10 More In mit einem eigenen Stand vor Ort. Lea persönlich natürlich auch am Stand, aber auch auf den Bühnen. Also es gibt viele Möglichkeiten. Die einfachste ist 10 More In, ein Wort, 10 More In, ein Wort.com/OMR.
Zurück zum Podcast. Wer ist denn für den Zirkus die richtige Zielgruppe? Also sind das Familien mit Kindern? Also recht, wollt ihr Kinder gewinnen?
Wir sind natürlich im weitesten Sinn eine Familienunterhaltung. Also ich habe das gemerkt, wie ich zum Beispiel jetzt die Tiere aufgelassen habe. Keine Tiere mehr. Ich habe so viele Briefe gekriegt von Eltern, die gesagt haben, endlich kann ich mit meinen Kindern wieder in den Zirkus gehen. Bei euch werden keine Tiere gequält. Jetzt muss ich sagen, niemand quält absichtlich Tiere im Zirkus. Und es gibt Nummern, wo man sagt, ja, also ich kann mich erinnern. Also ich habe es dann endgültig begraben, die Geschichte mit den Tieren, obwohl die Jahrhunderte alt ist, Zirkus und Tiere. Ich habe dann im Apollo einen Zauberer gehabt, der hatte ein Goldfischglas und da ist ein Goldfisch drin geschwommen. Und dann haben wir von Tierschutzorganisationen gekriegt. Also der arme Goldfisch ist den Blicken des Publikums ausgesetzt. Habe ich gesagt, okay, jetzt legt es mir mal Arsch, ich will nicht mehr. Und habe die Tiere aufgelassen. Und zwar nicht einmal eine Maus, nix.
Aber das ist ja 20, 30 Jahre vorher, waren die ja dabei. Ist ja
noch. Wir waren die Ersten, die das begriffen haben, wo es hingeht, die Reise. Ich meine, es ist ja mittlerweile so vieles unlogisch. Für mich ist auch nicht erkennbar, warum man nicht mehr Winnetou sagen darf, muss ich ehrlich sagen. Ja? Und es gibt halt Dinge, die ich überhaupt nicht verstehe. Ich verstehe auch Gender nur teilweise, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja?
Ich hab das Gefühl, du hast früher echt gutes Gefühl gehabt, auch für so Marketing-Tricks, um die Leute zum Zirkus zu holen. Also das hast du mir noch nicht so verraten, was da so an Tricks drin war. Plakate kleben ist das eine, aber irgendwie so ein Typ wie du, der hat irgendwie anderen Tricks drauf, damit die Leute auf den Zirkus aufmerksam werden.
Man muss aus jeder Sache was machen. Uns haben sie mal, wir haben einmal plakatiert Hamburg. Da haben wir so Stadttafeln, ja. So, mitten in der Periode haben sie uns geschrieben, das neue Gesetz ist jetzt in Hamburg, eine Tafel darf nur mal so viel haben. Und unser Dorf war zu groß. Und ganz Hamburg war plakatiert. Wie wir plakatiert haben, war es noch erlaubt. Mhm. Und nach einer Woche war es auf einmal ein neues Gesetz verboten. Weißt du, was ich gemacht habe? Und natürlich der Presse war Bescheid gesagt. Wir haben die Tafeln durchgeschnitten und haben es 10 Zentimeter auseinandergehängt. Es waren dann zwei Tafeln. Und sie konnten nichts machen. Und ganz Hamburg hat sie totgekocht.
Genau das meine ich. Genau
solche Sachen habe ich immer gemacht. Irgendwo nachdacht, was kann ich da draus machen?
Sag mal ein paar.
So. Ja, es ist aus jeder Kleinigkeit. Ich habe damals gehabt in Köln vom Schweizer Nationalzirkus ein Nashorn.
Ja.
So, alles halt nicht mehr möglich. Ein Nashorn, auf dem ein Tiger geritten ist. So, und da waren wir am Neumarkt mit dem Nashorn. Da kriege ich einen Brief vom Ordnungsamt der Stadt Köln. Da steht drauf, das Nashorn ist geruchs- und geräuschlos unterzubringen. Da habe ich gesagt, danke. Und habe das als Flugzettel verbreitet. Ganz Köln hat sie totgedacht und haben drüber geredet. Das Nashorn ist geruchs- und geräuschlos unterzubringen. Auf die Idee muss da mal kommen, Ordnungsamt. Ja, und solche Sachen habe ich immer mit Handkuss auf. Andere hat sich geärgert. Nein, super.
Aber lass uns mal so ein bisschen in diese Zirkuswelt eintauchen. Ich meine, wir haben jetzt ein bisschen gesprochen, okay, wie man Leute da reinbekommt und wie man sozusagen diese Roncalli-Marke transportiert. Über auch Medien, über Kooperationen mit Kreuzfahrtschiffen und dann, wie du an die Nummern kommst, habe ich auch verstanden. Also du guckst dir die an und spürst da irgendwas, sei es nur ein Zauberer oder ein Clown. Gibt es nicht irgendwie, also ein Zirkus ohne Clown ginge nicht, oder?
Na, das braucht schon.
Ist das, Zauberer braucht man auch?
Na, Zauberer in dem Sinn haben wir ja gar nicht.
Okay.
Es kann sein, dass irgendwo gezaubert wird im Hintergrund oder im Vordergrund. Aber das ist jetzt nicht so ein. Zauberei ist für mich eher Varieté. Ah, das okay. Wir auch machen.
Ja.
In Düsseldorf haben wir es Apollo-Varieté.
Ja, ja.
Da gibt es immer wieder Zauberer. Aber im Zirkus, der Zauberer braucht eine Rückwand. Weil wenn der Zauberer in der Mitte der Manege steht und zaubert, sich die Hälfte vom Publikum, nämlich die hintere, wie er es macht. Deswegen.
Kann man es eigentlich machen. Okay. Lass mal ein bisschen über diese Logistik reden. Ihr habt, da ist auch berühmt, gibt es auch Dokus drüber, dass ihr mit Zügen rumfahrt. Also
wir sind mittlerweile der letzte Zirkus, der noch per Sonderzug von Stadt zu Stadt fährt. In der Schweiz war das noch der Schweizer Nationalzirkus Knie. Die haben jetzt aufgehört, mit dem Zug zu fahren und transportieren alles auf der Straße. Und wenn ich jetzt ehrlich bin, da redet man immer von CO2-Abdruck und was man da in die Welt setzt. Und dann denkt die Bahn drüber nach, immer teurer zu werden und immer mehr Verladebahnhöfe abzuladen oder abzubauen. Und wie würden da Transport noch machen? Da wird ja, die Autobahnen sind jetzt schon zugeschissen. Man kann sich ja schon nicht mehr bewegen auf der Autobahn. Das sind nur mehr Sattelzüge. Warum wird das nicht am Zug umgeladen. Und deswegen bleibe ich dem Zug treu, weil wenn es mit richtigen Dingen zugeht, muss irgendwann die Bahn wieder mal überlegen, ob Transport nicht doch bei der Schiene besser aufgehoben
ist. Wie viele Zugelemente hast du jetzt, wenn du irgendwo hinfährst?
Wir haben da sicherlich 40 Bahnloren,
also 40
wo überall ein bis zwei Wagen draufstehen von uns.
Es gibt eine Doku, die ich gesehen habe, da steht, dass ihr irgendwie alleine, ich glaube, 3 Kilometer Wasserschläuche verlegt, wenn ihr irgendwo hinkommt. Ja. Das ist dann irgendwie, weil ihr ja auch so ein Café habt und...
Die Artisten, die wohnen ja in den Wagen, die brauchen auch Wasser. Die müssen ja gut riechen, wenn sie auftreten. Also müssen es duschen.
Sind denn die Städte so, dass die euch wollen oder musst du eine Stadt überzeugen, dass du irgendwie...
Wir kriegen Zuschriften von Städten, die sagen, wie wäre es, wenn Roncalli mal bei uns gastiert?
Und dann prüfst du das?
Ja, aber es gibt auch Städte, die wollen zwar, dass wir gastieren und das dürfen wir nicht und das dürfen wir nicht und das ist verboten und ihr müsst das und dann wenn das und das kostet extra. Dann sage ich, leckt's mir im Arsch.
Welches ist denn die beste deutsche Stadt für Zirkusse?
Wien.
Das ist ja keine deutsche Stadt. Aber Wien ist die beste, was kommt dann?
Ich weiß es schon, aber Wien ist, wie die mit uns umgehen, toll. Wir zahlen zwar in Köln alle unsere Steuern, aber bei der Corona-Zeit hätten die auch mal sagen können, die haben es jetzt nicht leicht und ihr kriegt einmal Ermäßigung beim Platz oder sowas. Da ist nichts passiert. Mhm. Also Köln, die Stadt Köln, die hat uns noch nie verwöhnt. Ganz im Gegenteil. Aber die Kölner, die Kölschen, die sind unsere Lebensversicherungen.
Und noch andere Gegenden, wo viel Zirkusinteresse ist?
Ja, Hamburg, München, Düsseldorf. Es gibt so Städte, wo... Also
im Osten nicht so, in Berlin nicht so?
Berlin spielen wir immer im Winter im Tempodrom, das quasi ein Gebäude ist.
Aber ihr spielt eigentlich generell nur in Deutschland und drumherum, ne? Also oder ein bisschen macht ihr
ja, haben wir schon
Frankreich ein bisschen?
Wir haben ja schon in Moskau gastiert, so ist es nicht. Wir haben auch in Spanien bei der Weltausstellung gastiert. Wir haben in Zürich gastiert. Also wir waren
aber es sind eher Ausnahmen.
Das ist keine Regelmäßigkeit.
Ja. Also eher, also sag mal, Kern ist schon Deutschland, Österreich.
Ja, man muss sich für was entscheiden und ich muss Städte auch pflegen und ausbauen. Also wenn man immer zur selben Zeit nach München kommt und alles gut macht, dann ist München so ein fester Bestandteil.
Aber das heißt, du bist ja jedes Jahr in denselben Städten?
Nein, wir haben einen Zweijahresrhythmus.
Okay, das heißt, dann ist irgendwie...
Alle 2 Jahre sind wir in Köln, alle 2 Jahre in Düsseldorf.
Und dann jeweils so 3 Monate oder sowas?
Nein, ein Monat.
Ein Monat?
Ja.
Und dann ist auch eine Stadt am Ende abgefrühstückt? Das heißt,
nein, es ginge in Städten auch länger, aber es geht nicht, weil dann ist Herbstkirmes oder so irgendwas.
Aber okay.
Also wir sind ja abhängig von den Veranstaltungen in den Städten.
Gibt es denn noch Städte oder Sachen, wo du noch nie warst, wo du glaubst, da können wir noch mal hinfahren?
Wo ich noch nie war, gibt es jede Menge Städte.
Ja, aber ich meine jetzt noch nie als Zirkus.
Aber wo ich gerne wäre und nicht hinfahre... Es hat sich so in 45 Jahren herauskristallisiert, welche Stadt lohnt sich.
Aber wie groß muss eine Stadt sein, damit sie sich lohnt?
Naja, so Köln, München, Düsseldorf und so, das ist schon die Größe, die man braucht.
Also das heißt, wir reden von 600.000 Einwohnern?
Wo man ohne Probleme 4 Wochen gastieren kann. Aber es gibt natürlich Städte, wo man nicht damit rechnet. Zum Beispiel machen wir jetzt zum 3. Mal in Folge Osnabrück, Weihnachtszirkus mit dem Zeltgeschäft. Und das wird jedes Jahr voller und dieses Jahr haben wir wieder gastiert. Da waren wir schon ausverkauft, wie wir das Zelt aufgebaut.
Wie erklärt sich das?
Das kann ich nicht erklären, ich weiß es nicht. Da ist irgendeine Harmonie zwischen der Stadt und uns und da stimmt halt alles irgendwie.
Also so eine richtige Untersuchung, Recherche?
Ja, und der Bürgermeister ist auf unserer Seite und woanders sagen sie, das ist verboten und die Plakate müsst ihr abnehmen und das ist da. Nur so sagen dann, sage ich, scheiß drauf, dann komme ich nicht mehr. Unterhalt euch selber oder lasst euch vom Bürgermeister unterhalten.
Ihr habt ja mittlerweile auch neben den Ticketerlösen noch eine andere Einnahmequelle. Ich meine, ihr habt ja auch richtig so Werbepartnerschaften, kann man sehen. Ne?
Also haben wir auch. Wir haben schon Roncalli-Schokolade und Dings, ja. Und was da alles gibt. Und es gibt da Merchandise, tolle Sachen und.
Aber ist denn die Tickets sind das Wichtigste? Das sind 80%.
Das Wichtigste ist, ich habe jetzt meine Memoiren geschrieben.
Aha.
Die sind jetzt erschienen im Brandstätter Verlag.
Habe ich gesehen, ja.
In Wien. Und das ist gerade auf einem Weg, ein Bestseller zu werden.
Aber damit kann man auch kein Geld verdienen, mit einem Buch.
Hm?
Mit einem Buch kann man ja kein Geld verdienen.
Na.
Ja. Okay, also vielleicht, also ich, meine bisherigen Erfahrungen sind da.
Es geht ja nicht um viel Geld, aber wenn man sagt, das hat nichts gekostet, und ist, sagen wir jetzt, dann auch für das Image des Zirkus mitverantwortlich. Man, wenn Bücher verkauft werden, verdienen wir immer was mit. Weil ich habe einen Vertrag, dass man so und so viel Prozente zusagt.
Aber also was machst du denn noch so? Ich meine, hier hören ja viele Leute zu, die sich auch für Werbung oder Vermarktung interessieren, die Marketingchefs vielleicht irgendwo sind. Ihr macht ja für große Marken schon auch Kooperationen. Man sieht bei euch auf der Webseite, ist dann Mitsubishi dabei.
Ja.
Oder wenn man, ihr macht sogar so.
Ja, aber da überlegen wir uns genau, was wir machen. Mitsubishi hat ein Auto, das ist umweltfreundlich. Ja, das ist Hybrid. Und deswegen machen wir da Kooperation.
Und wie läuft das, wenn ihr was macht, zum Beispiel jetzt für Rewe, die Lebensmittelkette? Da macht ihr dann auch so eine eigene Tournee für die.
Wir haben da zum Beispiel gemacht Roncalli Schokolade, aber ohne Plastikverpackung.
Aber das heißt, dann entwirfst du da am Ende Schokolade für die?
Wir reden überall mit. Ich koste auch vor. Aber wenn es überlebt, wird es gemacht.
Aber ihr macht ja auch so Tourneen, dachte ich, dass ihr das auch mit denen gemeinsam macht, dass ihr so richtig denen auf Tour geht. Und mit Mediamarkt hat es so eine Geschichte gegeben, dass ihr mit denen...
Es gibt Galas. Wir haben eine Eventgesellschaft, die Events ausrichtet. Zum Beispiel machen wir jedes Jahr in Österreich für Swarovski in diesen Park, den die haben, machen wir für die Programm. Es gibt Galas, wo wir für irgendwelche Firmen 100 Jahre Jubiläum gestalten. Und solche Sachen. Aber Tourneen eigentlich nicht.
Aber und Weihnachtsmärkte macht ihr im großen Stil. In Hamburg zum Beispiel macht ihr direkt vorm Rathaus einen großen Weihnachtsmarkt.
Ja.
Wie bist du dazu gekommen?
Da war eine Ausschreibung. Das war so eine heilige Kuh, der Platz. Da ist nie was stattgefunden. Und dann haben wir eine Ausschreibung gemacht und haben ein gutes Konzept vorgelegt. Und seitdem machen wir das.
Aber ist das ein gutes Geschäft?
Naja. Also, wir sind Idealisten, aber leben müssen wir auch. Also es ist das Konzept so, dass wir das, was überbleibt, weil wir müssen ja wieder investieren. Wir haben zum Beispiel dieses Jahr gemacht, eine alte Institution, Hamburger Institution, Schümanns Austernkeller. Und da haben wir das habe ich damals, die Einrichtung, die wunderbar war, Jugendstil. Das habe ich gekauft, aber gleich den Namen dazu gekauft. Das war ja über Generationen. Und jetzt haben wir Schümanns Austernkeller am Weihnachtsmarkt in Hamburg. Und es war immer Tradition, dass die Hamburger zu Weihnachten einmal Austern mit einem Glas Sekt getrunken haben. Und siehe da, schon stehen die Schlangen im Schümanns Austernkeller in Hamburg und schlürfen Austern und trinken dazu.
Also Champagner. Du denkst dir dann immer Sachen aus, siehst du Sachen, hast ein...
Ja, man muss schon ein Gespür haben, was die Leute mögen, was sie lieben, was ihnen fehlt. Es wird ja alles immer weniger individuell. Es ist ja alles nur mehr Ketten und Marken und was ich was alles. Das ist ja alles fad. Aber wenn es so was Individuelles gibt, das gibt es ja nur einmal.
Aber erklär nochmal vielleicht so ein bisschen, also das verstehe ich, über den Zirkus so als Geschäft. Ich meine, ihr macht ja, das kann man nachlesen, so ungefähr 25 Millionen Euro Umsatz im Jahr mit allem, was ihr so treibt, ne?
Weiß ich nicht, aber kann sein.
Also schön im Internet. Ist das dann, bleibt da viel von hängen?
Weniger, als man denkt. Weil es gibt diese Steuer und diese Abgaben und diese Dings und der Transport wird teurer, alles wird teurer. Und wir achten darauf, dass wir gerade immer noch, es muss was überbleiben, weil sonst können wir das nicht am Leben erhalten.
Du hast ja auch 400 Leute, die für dich arbeiten, habe ich gelesen.
Also zu Weihnachten sind sicher alles in allen 1000 Leute. Von Weihnachtsmarkt über 1er Zirkus, 2er Zirkus, Apollo, Roncalli Café, wenn ich die alle zusammenzähle. Also wir sind auch ein Arbeitgeber.
Also aber so ganzjährig, so fest?
Es kommt drauf an, alles hat seine Zeit. Es ist ja Weihnachten nicht ganzjährig.
Also das heißt, irgendwas zwischen ein paar hundert Leuten und dann über 1000 Leute dann in der
Hochzeit. Naja, es kommt drauf an. Im Sommer reist Roncalli und hat 150 Leute.
Das sind die, die mit mir mitfahren?
Ja.
Und die schlafen dann alle in den Wagen? Und so.
Ja.
Und du schläfst ja auch nach wie vor, wenn du hast mir gerade erzählt, wenn du irgendwo hinfährst, dann in Hamburg bist du nicht im Hotel, sondern schläfst im Wagen.
Ja.
Und es gibt ja sogar Leute, die auch hier bei euch, wir sind jetzt hier gerade hier im Winterquartier in
mein
Köln.
Mein Bett wird doppelt genutzt, meine Frau und ich.
Wie lange sind dann Leute bei dir tätig? Also hast du dann so Leute, die 20, 30 Jahre beim Zirkus arbeiten?
Länger. Es gibt Leute, immer wieder denke nach, wie lange ist der schon dabei? Ist der schon, da gibt es Leute, die sind, Georg Bommer, der Kapellmeister, ist jetzt 45 Jahre dabei.
Hast du schon mal Angebote bekommen, das ganze Ding zu verkaufen?
Ich würde es ja nicht verkaufen und deswegen lege ich auf, wenn jemand sagt, ich wollte gern den Zirkus kaufen. Ich schwecke die Leitung.
Aber es kommen immer wieder Leute und wollen das.
Naja, das, also mich interessiert nicht so Sachen von Walt Disney bis Ding so groß oder Soleil oder so. Das ist ja was, was alles irgendwann dann so nach Fabrik ausschaut. Und
also Cirque du Soleil ist ja der größte Zirkus der Welt, oder?
Nein, da wird mehr Theater drum gemacht, immer gutes Marketing. Aber die waren ein paar Mal so an der Grenze auch. Also denen ist zwischendurch auch nicht so gut gegangen.
Aha.
Aber das ist eine eigene Sparte. Ich habe früher immer gesagt, das ist Eisrevue ohne Eis.
Bei Cirque du Soleil. Was gibt es denn noch für Zirkus, die Leute auf dem globalen Niveau? Gibt es nicht den chinesischen Staatszirkus und sowas?
Der ist momentan auch sehr ruhig. Die Russen sind auch sehr ruhig. Es gab ja dann Tourneen mit russischen Zirkus. Und also die Politik vermischt schon einige Grenzen, muss man sagen.
Also das heißt, aber du wolltest Expansion auch nie. Du hast irgendwie so, Wachstum ist jetzt für dich kein Ziel eigentlich, dass du sagst, ich will das Ding größer machen.
Überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
Also wirtschaftliche Motive treiben dich nicht an?
Nee. Ich weiß ja nie, was ich auf meinem Konto habe oder was ich in der Tasche gerade habe. Geld ist eigentlich für mich nur insoweit wichtig, dass ich meine Leute pünktlich bezahlen kann.
Denkst du trotzdem manchmal, also nach wie vor wirtschaftlich kommerziell bei Sachen nach und denkst dir, okay, früher habe ich Plakate geklebt, heute müsste ich eigentlich mit meinen Acts, meinen Artisten oder Künstlern bei Instagram sein oder bei YouTube sein und so?
Sind wir ja auch. Also wir benutzen natürlich die neuen Medien und alles das, was halt wichtig ist und wir wissen natürlich, welche Zielgruppe was will.
Was ist da wichtig? Welche Plattform spielst du oder so?
Naja, es gibt ja so Zielgruppen, wo das dann belastet ist, mehr mit Mode und alles Mögliche. Familie ist ein wichtiger Faktor. Und wir merken, dass sich die Influencer und Co. auch mit uns beschäftigen. Wir haben mal in Wien Mitternacht am Radersplatz, wo der Zirkus stand, ein Geheimkonzert gehabt. Es war Aloha Black, ein Dollar. Und das ging nur übers Internet und wurde von Red Bull veranstaltet. Und da habe ich gemerkt, dass diese Leute, das war alles geheim und trotzdem war Mitternacht der Platz schwarz vor Menschen. Und die haben sie alle vor die Zirkuswagen und vor diese ganzen zirkustypischen Sachen gegenseitig fotografiert und verschickt und versendet. Für die war das völlig neu. Ja? Die kennen ja nur Discos oder Boutiquen oder sowas, aber Kultur ist ja dann nicht so verbreitet. Sagen wir. Also die gehen nicht zu den Bayreuther Festspielen, sage ich jetzt einmal vereinfacht. Aber da sind sie gekommen und dann hat Aloha Black ein Konzert gegeben, eine Stunde lang. Da war schon was los. Das ist schon gut. Wir haben ja schon Modeschauen gehabt und. Meine Tochter ist ja dann einmal wieder bei Fashion dabei. Die strahlt dann wieder in den Zirkus rein. Also man muss sich breit öffnen, aber nicht Trash.
Also ein Dschungelcamp kann ich nicht fragen.
Nee, ist nicht meins.
hast du denn Sorge, dass...
Obwohl ich jetzt nicht da arrogant so die Nase rümpfe oder was... Das hat auch sein Publikum und deswegen.
Aber Publikum, das zu euch kommt, ist schon ein bisschen anspruchsvolles Publikum.
Ja.
Also jetzt Ticket kostet ab 30 Euro oder so, ne?
Ungefähr, ja.
Und dann geht so was, das teuerste Ticket, wenn man direkt vorne sitzen möchte, kostet 100.
100.000 kostet ein Ticket.
Also du machst dir da gar nicht so viel Gedanken drüber, was so Tickets kosten, Ticketpreise?
Nee, ich habe ja gute Leute, die deren Aufgabe genau das ist, so wie mein Freund Malenke hier. Das sind ja Leute, die haben Ahnung. Er hat früher schauen müssen, dass Fußballstadien.
Also wir müssen das mal kurz aufklären. Hier sitzt mir der Aschkan neben uns, der Geschäftsführer ist hier und früher, wir kennen uns daher auch, war er Digitalchef bei Schalke 04, was mir natürlich sehr sympathisch ist.
Ja, und Fußball muss auch Tickets verkaufen. Also das ist gar nicht so weit entfernt.
Gibt's denn also, aber wann machst du eine Show nicht? Wenn es halb voll ist, machst du nicht? Oder?
Naja, gut, ich kann so. Natürlich, umso mehr es voll ist, umso lieber ist mir. Aber es gibt natürlich auch Sachen, wo man weiß, das ist direkt nach Weihnachten, wo alle das Geld ausgegeben haben, das Wetter ist schlecht, es schneit. Es gibt natürlich Tage, wo es ganz nicht brechend voll sein.
Wie viele Jahre
aber
hast du
selber? Aber in der Hauptsache sind wir ausverkauft.
Wie viel Jahre hast du selber gespielt?
30 Jahre lang Clown gespielt.
Und dann aufgehört?
Ja. Irgendwann haben wir gedacht, so, jetzt nehme ich wieder andere und schauen wir die an. Und es ist ja auch anstrengend. Jeden Tag zwei Vorstellungen spielen als Clown und unsere Nummer war 25 Minuten. Also eine Stunde intensiv ist ja was anderes, wie wenn ich am Schreibtisch sitze.
Wie hast du dich, also ich meine, ich habe das ja noch in Erinnerung, dass du gerade sagtest, du hast dich irgendwie früher in Kaufhäusern in der Kinderabteilung Clown gespielt, dann hast du dir selber Nummern ausgedacht und dich selbst zum Clown weitergebildet.
Ja, am Anfang habe ich Geld verdienen müssen. Ich rede ja jeden jetzt von 75. Das musste sein, aber im Laufe der Zeit habe ich mit verschiedenen Partnern, da wir haben gegenseitig von uns gelernt. Also ich habe den Clown-Auftritt modernisiert und entschlackt, sage ich jetzt einmal so. Da flogen Passagen mit Torten im Gesicht raus und Hose verlieren und es wurde anspruchsvoller. Und ich hab von den alten Clowns gelernt und die von mir. Und da haben wir manchmal Trios zusammengestellt, die waren schon Weltspitze.
Was, genau, also du bist ja am Ende kann man sagen, Weltklasse-Clown gewesen selber.
Ja, gib mir mal einen im Internet berühmte Clowns. Schauen wir mal, was da kommt.
Dann müsste ich kommen, ja.
Krog, Charlie Revel, Popov und dann komme ich immer. Also, das ist.
Was macht denn einen guten Clown aus?
Ja, dass er die Leute zum Lachen bringt. Aber ja. Nicht, dass es weh tut oder dass man sich blamiert oder sowas oder auf niedrigstem Niveau, sondern der Schutzheilige der guten Clowns ist Charlie Chaplin.
Aber sag mal, selbst wenn man einen schlechten Tag hat, wenn zweimal am Tag so eine Show zu machen, ist ja wirklich harte Arbeit. Auch, also als Clown ist
ja, es gibt auch Tage, die sind besonders hart. Ich weiß noch, wo ich 11 Uhr vormittags habe ich erfahren, dass mein Bruder verunglückt ist, tödlich. Und ich habe dann Nachmittag gespielt. Aber die Leute haben bezahlt. Das ist mein Beruf. Ein Chirurg, wenn denn seine Schwester stirbt, operiert trotzdem. Das ist ein Beruf.
Ihr seid ja hoffentlich alle am 7. und 8. Mai beim OMR-Festival in Hamburg mit dabei. Das freut dann nicht nur mich, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen von Audi. Denn unser Partner Audi bietet dort die Möglichkeit, Audi und vor allen Dingen Elektromobilität zu erleben oder zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr könnt dort den Audi Q6 e-tron, der Mitte März erst seine Weltpremiere gefeiert hat, dort kennenlernen. Ihr könnt Probefahrten machen, verschiedensten vollelektrischen Modellen wie dem Audi Q4 e-tron, all die Fahrzeuge sind vor Ort. Um das zu machen, benötigt ihr noch nicht mal, ganz leise, ein Ticket fürs Festival. Ihr könnt einfach unter audi.de/omr schon vorab eine Probefahrt reservieren oder wenn ihr ein Ticket habt, dann könnt ihr zum Audi-Stand kommen in die Halle A4 und dort eine Probefahrt ausmachen. Jedenfalls kombiniert gerne eure Reise zum Festival nach Hamburg mit dem Erleben von Vorsprung durch Technik.
Zurück zum Podcast. Gibt es irgendein, was dich, das muss doch jemand haben, als Clown zu funktionieren? Empathie.
Ja, ich denke, nur wer brennt, kann Leute entzünden. Also wenn das jemand nur als Job oder so nehmen will, das wird nichts. Also ich muss das wirklich wollen. Ich habe ja einen Clown gespielt, wo ich kein Geld verdient habe. Und wo es schwer war, habe es trotzdem weitergemacht, weil ich es gern gemacht habe. Alles, was man mit Liebe macht, wird auch geliebt.
ich meine, rein theoretisch ist es doch nach wie vor attraktiv, weil auch für Menschen Clown werden zu wollen. Also ganz viele Kinder wollen das.
Ja, es ist halt, diese ganze Comedy-Schiene tötet vieles ab. Jeder, der irgendwann einmal bei einem Kindergeburtstag komisch war, kriegt er Samstagabend schon bei RTL, sage ich jetzt einmal. und wird verbrannt. Der kann gar nicht so gut sein. Also deswegen wächst da nichts nach. Und es wachsen schon Leute nach. Die kommen dann und sagen, ich bin komisch, ich wollte bei euch als Clown arbeiten. Was verdient man denn da? Da sage ich, schnell raus. Was verdient man denn da, ist die schlechteste Basis für gute Clowns.
Aber, also das heißt, in Deutschland kommt dann entsprechend auch niemand mehr. Also dein Nachfolger wird es nicht geben.
Deutschland ist sowieso, tut sich mit Humor manchmal ein bisschen schwer. Mhm. Sagen wir, da gibt's, bei den Italienern gibt es da weit mehr, die so schon lustig sind. Und allein schon durch Frankreich hat auch ein bisschen über die das Fördern und Fordern und so. Und Deutschland ist nicht leicht.
Glaubst du, dass das Zirkus als solches, wie wir es heute kennen, eine Zukunft hat? Also auch im ganzen Umfeld von alternativen Unterhaltungsangeboten?
Wenn man lebendig bleibt, das heißt, wenn man sich auch verändert. Wenn man immer dasselbe macht, und das haben viele Zirkusse gemacht, ich sage jetzt einmal Sarasane und Co., die machen immer, sie haben, ein Zirkus muss sein, Elefanten, Raubtiere, exotische Tiere und Clowns, egal wie gut, und dann noch Jongleure und Feuerschluck und so. Wenn man so ein Rezept über die Jahrhunderte erhalten will, das geht schief. Also ich muss schon, also wir haben jetzt statt Tiere haben wir Holographien.
Ja.
Und so, und wir haben Untermann bei der Handstandnummer ist ein Autobauroboter. Der macht dann den Untermann quasi, der hebt den hoch, dreht ihn.
Also ein Roboter, der sozusagen den Artisten spielt.
Sozusagen. Ja, so wie in den Autofabriken, wo dieser Arm da und solche Sachen sind neu, sind anders. Und wenn ich alles, was unangenehm an aufstoßt, entferne, wie Plastik und solche Sachen, und dann nicht so Käfige mit irgendwelchen Tieren drin herumstehen hab, die nicht nur den Leuten stinken, sondern wirklich stinken. Wenn ich das Unangenehme entferne und der Zeit anpasse mit der Zeit, ohne dass ich den Zeitgeist hinterherhechle. Also ich baue jetzt nicht statt ein Buffet ein Tattoo-Studio in der heutigen Zeit. Also man muss schon wissen, was man ändert. Aber wenn man sie nicht verändert, wer nicht mit der Zeit geht, der geht.
Wie kommst du denn auf so eine Nummer mit diesem, sagen wir mal, Roboterarm oder so einem Hologramm?
Ich schaue mir alles durch die Brille des Zirkusmenschen an. Ich sehe zum Beispiel einen Bericht über Autofirma, wie die Autos bauen, ein Fließband, und sehe diesen Arm und denke mir, wenn der Arm das kann, könnte man ihn auch programmieren, dass man oben drauf einen Handstand machen kann. Und dann erkundige ich mich, was sowas kostet. Und im Ernstfall habe ich dann eine Nummer mit zwei Mann-Nummer, aber der eine Mann ist ein Roboter.
Was gibt es denn noch für Ideen? Also sag mal, so ein paar andere Sachen, die
noch gesehen habe. Ich habe im Laufe der Zeit viele solche Sachen gemacht. Also ich habe auch die Technik, ich habe zum Glück Hoch- und Tiefbau studiert. Ich habe gemacht eine Kuppel, die sich elektrisch öffnen kann. Also dass im Sommer, wenn es sehr heiß ist, dreht es oben auf und die warme Luft, die immer nach oben geht, zieht da raus und zieht frische nach. Also biologische Klimaanlage. Also solche Sachen habe ich immer wieder erfunden. So, und dann bin ich beim nächsten Mal gekommen, da habe ich schon gesehen, Pläne auf die Tische liegen bei der Fabrik und da stand über Roncalli-Kuppel. Da haben die für die ganze Welt diese Kuppel gebaut. Ich habe es vergessen zu patentieren. Aber solche Sachen sind wichtig. Wenn ich immer nur götze und sage, warum kommen die Leute nicht?
Wie geht es denn weiter mit so einem Zirkus? Also du willst ihn ja vererben an deine Kinder, hast du gesagt, ne?
Ja, das ist jetzt ein schleichender Übergang. Die Kinder sind alle drei, Gott sei Dank, talentiert. Machen schon Sachen. Die Lilly hat Also die Kinder haben schon mehrere Nummern einstudiert und gemacht, weil ich darauf Wert lege, dass sie auch selber wissen, wie das ist, in der Manege zu stehen. Nicht nur Befehle zu erteilen vom Schreibtisch aus, sondern wirklich das auch zu machen und zu verstehen.
Also deine eine Tochter, die ist halt auch, sagen wir mal, prominent geworden, vor allem durch ihre
Tanzschuhe, ja, Let's Dance. Alle zusammen eine Rollschuhnummer gemacht, die Kinder, Luftnummer.
Also seit sie sind auch mal mitgereist? Die
seit Jahren schon.
Sind die in der Manege?
Treten die auf.
Und Lilly ist ja Tänzerin oder Artistin, was machen die?
Nee, Tänzerin ist sie jetzt geworden. Die hat noch nie gedanzt in ihrem Leben.
Aber
bei Let's Dance hat dafür aber gleich gewonnen.
Was machen die anderen Kinder?
Die Vivi hat Dingsnummer gemacht, Rollschuhnummer. Die Vivi hat gemacht Ringnummer, also in der Luft.
Also die Artistin. So ein
Ring. Ja. Der Adrian hat bei den Rollschuhen mitgemacht. Und der Adrian ist jetzt Leiter des Apollo Varietés in Düsseldorf und ist ein guter Gitarrist geworden. Die Band jetzt ist gerade ein Programm, das heißt Rock'n'Roll Zirkus.
Glaubst du, dass man heute noch einen Zirkus gründen könnte? Also wenn man jetzt sagt, irgendwie, ich habe da auch Bock drauf, dass das noch ginge?
Es ist schon schwerer geworden. Also ich habe gesagt, damals, wo ich angefangen habe, das war gerade noch Tellerwäscherkarrieren möglich. In der heutigen Zeit ist ja alles verboten. Das darfst du nicht, wenn du das, musst du das. Und es wäre Hindernislauf. Also mit nichts was zu machen, ist heute schwerer wie früher.
Es sind so die ganzen Musical-Theater und so eigentlich ein Problem für dich? Also es sind ganz viel so Event.
Nee, ich finde es gut, weil wenigstens werden wieder Tänzer herangebildet und alles mögliche. Die Lichttechnik wird weiter gebaut. Es gibt dann neue Produkte für Bühnentechnik und so. Also das sehe ich durchaus positiv.
Wie viel Zelte habt ihr? Ich meine, so Vater, gibt es immer nur den einen Zirkus oder könnt ihr auch parallel?
Wir können drei Zirkusse zur selben Zeit aufbauen.
Und
komplett.
Und das macht
mit Kassa, mit Ding. Wir haben es manchmal schon gehabt. Da war irgendwie ein großes Event, eine Woche lang. Da haben wir einen Zirkus hingestellt. Dann ein Zirkus war da mit den Höhner unterwegs und mit der Kelly-Familie haben wir auch manchmal einen Zirkus gemacht.
Einfach, weil man sich kennt und weil man Lust hat zusammen.
Ja, die Kelly-Familie habe ich in Wien entdeckt. Die sind auch mal auf der Straße gesungen. Als Kinder, wirklich Kinder. Und da habe ich die in den Zirkus geholt.
Also eigentlich hast du deren Karriere mit erfunden oder mit gestartet?
Ja, ich sage, die sind so talentiert, die hätten auf jeden Fall Karriere
gemacht. Gibt es denn auch bei dir so Träume, dass du sagst, irgendwie nach USA mal eine Show machen oder durch eine Tournee durch USA zu machen oder sowas? Oder ist das für dich...
Andy Warhol war bei mir im Zirkus und hat sich alles angeschaut und wir haben nachher lang geredet und er hat gesagt, ich würde gerne Roncalli nach New York holen und das wäre ein Riesenerfolg und ich würde alles dafür tun und mitmachen und so. Leider ist er dann gestorben.
Okay, also wie kommt Andy Warhol zu dir? Einfach, weil er von dir gehört hat?
Der war im Zirkus in Düsseldorf.
Einfach, und dann hast du ihn dann danach getroffen?
Ja, und der war dann im Wohnwagen und im Kaffeewagen und dem Ding. Und wir haben uns gut verstanden und haben dann auch Kontakt gehabt und dann plötzlich ist er gestorben.
Also das heißt, damit war dann die Idee USA für dich vorbei?
Ja, also, du brauchst schon einen starken Partner, sage ich jetzt einmal.
Wie lange machst du das noch? Wie lange bist du noch selber auf Reisen dabei?
Ich muss meinen Arzt fragen, wie lange ich es noch mache.
Ich wünsche dir, dass du es noch eine ganze Weile machst.
Ich auch.
Vielen Dank für.
Bis jetzt bin ich fit.
Ja, ja, also, ja, und hast deinen Humor nicht verloren. Du hast schon denke ich,
nee, das ist ja die Basis meines Lebens. Ja.
Alles klar, vielen Dank.
Gerne.
Ciao, ciao.
Der nun folgende Hinweis liegt mir persönlich mehr am Herzen als so manch anderer Hinweis hier. Ganz einfach, weil es um die Europawahl geht am 9. Juni. Erstmalig dürfen auch 16- und 17-jährige Menschen da mitwählen und die Zukunft Europas mitgestalten. Und ich glaube, es ist einfach wahnsinnig wichtig, gerade in dieser krisengeplagten, globalisierten Zeit, dass man ein Gegengewicht hat zu den verschiedenen anderen Mächten auf der Welt. Und zwar am Ende wirtschaftlich, politisch, vielleicht sogar militärisch. Es geht darum, Europa mitzugestalten. Dazu kommt, dass Europa uns einfach wahnsinnig viele Annehmlichkeiten verschafft hat in den letzten Jahren. Sei es nur das problemlose Reisen, den Euro oder das Datenroaming ohne Gebühren. Europa ist trotz aller Kritik einfach der richtige Weg. Und das sieht auch die Hamburger Senatskanzlei so, die diesen Hinweis hier unterstützt, die aber auch verschiedene andere Aktionen unterstützt, die dafür gesorgt haben, dass verschiedene Hamburger Berufsschüler Wahlwerbespots drehen. Diese Menschen werden übrigens auch auf dem Festival präsent sein und dort so EU-Hoodies tragen, soll ich hier explizit erwähnen. Aber es gibt den ganzen Mai über in Hamburg auch die sogenannten Europawochen, einfach um Menschen zu animieren, im Juni wählen zu gehen, am 9. Juni konkret. Ich werde es hier bei uns in der Firma auch versuchen hinzubekommen, alle dazu zu animieren. Es macht einfach total viel Sinn. Mehr Informationen, wenn überhaupt nötig, findet ihr unter hamburg.de/Europawochen oder in den Shownotes dieses Podcasts. Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.